Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es am Ende alle braucht, alle Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch geplänkelt, dass wir noch nicht aufgezeichnet haben, so ein bisschen über den Herbst und die Jahreszeit gesprochen, dass man sich so gerne so einlümmelt zu Hause. Ich bin ja dann auch leider eine von denjenigen, die jedes Jahr dann wieder anfängt, Game of Thrones zu schauen und so. Es ist so richtig Klischee bei mir, aber ich liebe es auch. Wie geht's dir?
Ja, Maike, mir geht's super. Ich hatte gerade erzählt, ich war heute Morgen halt an der Elbe und habe auch total diesen Herbst genossen und diese andere Luft und diese hohe Luftfeuchtigkeit und die Blätter und das ist irgendwie schon schön. Also ich bin halt so früher, glaube ich, einfach immer so drüber weggehuscht, aber ich nehme das jetzt irgendwie bewusster wahr und das gefällt mir sehr gut. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, und zwar ist heute Kai Platschke bei uns. Kai, du warst jahrelang in großen Werbeagenturen unterwegs, bevor du dich letztlich selbstständig gemacht hast. Du hast unter anderem das Buch Anti-Greenwashing oder das Anti-Greenwashing-Buch geschrieben, so ist es richtig. Ich glaube, so ein bisschen aus deiner beruflichen Vergangenheit hast du da auch so ein paar Sachen verarbeitet. Ich bin gespannt, darüber mehr zu erfahren. Aber vor allem hast du dich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Teams aufgestellt sein müssen, um eben große Herausforderungen wie die Nachhaltigkeitstransformation zu meistern. Ein Thema, das, glaube ich, auch sehr viel unserer HörerInnen sehr relevant ist und, glaube ich, auch sehr interessant ist. Da werden wir unter anderem auch über den Team-Decoder sprechen und du gibst uns hier Einblicke. Kai, schön, dass du da bist und wie geht's dir?
Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Mir geht's gut. Bin dabei, den Herbst in vollen Zügen zu genießen. Gerade schon erzählt, wir mussten in unserem Garten das Laub mehrfach entfernen. Jedes Wochenende, wenn wir hier rausfahren, sind wir eingeschüttet in Laubblättern, die man zur Seite schaffen muss. Sehr schön. Freue mich auf den Talk mit euch.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie du zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, okay, du bist so born green oder das kam jetzt irgendwie im Laufe der Zeit oder war das halt irgendwie dein Umfeld? Wie war es denn bei dir?
Born green würde ich, glaube ich, nicht sagen, obwohl, also ich bin so ein Dorfjunge, ne? Da ist das irgendwie, glaube ich, so eher eingebettet, wenn man als Kind jeden Tag im Wald spielt und sich Höhlen baut und Bauernhöfe um sich rum hat und das Feld hinterm Haus ist und so, dann habe ich das Gefühl, das ist eher so Teil des Wesens, auch wenn man das irgendwie nicht so beschreiben würde. In der Arbeitswelt hat das ganz lange keine Rolle gespielt. Also wie Maike ja sagte, habe ich in diesen großen, schlimmen Werbeagenturen gehabt in meiner dunklen Vergangenheit und irgendwie geholfen, komische Produkte zu verkaufen mit viel zu viel TV-Werbung. Das habe ich ja Gott sei Dank vor 15 Jahren jetzt schon hinter mir gelassen. Das muss ich ganz weit wegschieben. Zur Nachhaltigkeit bin ich beruflich gekommen, weil ich mich in meiner Selbstständigkeit mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie Marken relevant werden können für Menschen. Also wie diese Beziehung genährt werden kann zwischen einer Marke und zwischen den Menschen, mit denen diese Marke eine Beziehung aufbauen möchte. Und in dem Zusammenhang bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen, hatte da ein großes Projekt zu dem Thema, weil es bei Nachhaltigkeit natürlich eine große Rolle spielt, die Verbraucher mitzunehmen, um den ganzen Vorwürfen von Greenwashing zu entkommen und einen glaubwürdigen, transparenten Auftritt zu haben. Das war mein Weg dahin. Wenn ich ein bisschen aushole, eine Methode entwickelt für dieses Beziehungsthema im Marketing, die Relevanzmethode, und habe die dann angewendet. Das war eine Überraschung, das hatte ich am Anfang gar nicht geplant, aber man konnte die perfekt auch benutzen für Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen und dann ihre Kundinnen und Kunden auf dieser Reise mitnehmen wollen. Also die Methode hat sowohl dem Unternehmen geholfen, die eigene Reise zu analysieren, als auch parallel die Reise der Kundinnen zu analysieren und dann zu gucken, wie kann man denn gemeinsam da einen Schritt nach vorne kommen. Und dann dachte ich, huch, das passt ja super.
Ja, super. Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du auch viel als Dozent tätig bist oder auch warst. Ging es denn da auch denn darum, um deine Methode oder wie würdest du diese Zeit oder diese Erfahrungen bewerten, auch in diesem Nachhaltigkeitskontext?
Da ging es ganz viel um die Methode, weil es Studenten sehr hilft, relativ früh im Studium eine praktische Methode an die Hand gegeben zu bekommen, mit denen die alle Fälle, die ihnen in den kommenden Jahren begegnen, die anwenden können und da weiterzukommen. Also ich habe da angefangen mit der klassischen Relevanzmethode, habe das jahrelang, fast 8 Jahre lang gemacht in Madrid an der IED, also im Institute of European Design. Das sind ja sowohl Strategiestudenten als auch Kommunikation- und Produktstudenten. Und denen ganz am Anfang mit einer Methode zu helfen, eine Marke zu analysieren, Zielgruppen zu analysieren, gucken, wie diese beiden Teile zusammenkommen, hat denen im Studium dann immer wahnsinnig gut geholfen, egal welchen Case sie bearbeiten mussten, auf gute Ideen zu kommen, also sowohl strategisch als auch produktmäßig. Und als ich dann angefangen hatte, die Strategie, also die Methode umzudenken im Sinne der Nachhaltigkeit, da waren die ganzen Unis plötzlich so, okay, wir wollen jetzt das Nachhaltigkeitsthema haben. Also bei mir war interessanterweise das Nachhaltigkeitsthema immer eher ein Lehrthema als ein Anwendungsthema. Also die Unis sind da viel eher und schneller draufgesprungen, weil alle Profs sagten, das wollen unsere Studenten, während die Unternehmen ja da immer so ein bisschen vorsichtig waren und lieber erstmal ein bisschen lustige Werbung machen wollten, bevor die dann gucken wollten, wie sie nachhaltiger werden.
Ja, total interessant auch zu hören, tatsächlich, wie methodisch du eigentlich auch das Thema Nachhaltigkeit dadurch für dich ja auch dann sozusagen entdeckt und analysiert hast. Jetzt weiß ich aber auch aus den Gesprächen, die wir schon hatten, dass du da ja durchaus auch intrinsisch und emotional irgendwie natürlich dich mit dem Thema verbinden kannst. Wie würdest du denn sagen, wie hast du denn deinen eigenen Hebel jetzt auch gefunden in dem, was du jetzt tust und auch mit dem Buch und diesem Werdegang dann eben nach diesen Werbeagenturen?
Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist, was für mich dann irgendwie wichtig ist. Das mache ich bei allen Sachen so. Das war in der Relevanzmethode ja schon, wo ich dachte, irgendwie läuft in der Werbung was falsch, es ist alles kacke, es müsste alles ganz anders aussehen. Und dann hatte ich dieses große Nachhaltigkeitsprojekt und da bin ich ja auch raus und habe gesagt, irgendwie so soll das nicht laufen, wie das jetzt hier gelaufen ist. Es müsste eigentlich irgendwie ganz anders laufen und habe dann das Buch geschrieben. Also ich habe immer so aus der Erfahrung heraus einen Ansatz entwickelt, wo ich denke, so müsste das eigentlich laufen. So, ne? Das war sowohl bei der Relevanzmethode so, als auch beim Anti-Greenwashing-Buch oder auch jetzt beim Team-Decoder so, wo ich immer sage, da läuft irgendwas falsch, das muss anders laufen. Also da hilft mir meine Erfahrung, irgendwie was zu lernen und dann versuche ich das so umzusetzen, dass ich dich möglichst vielen Leuten danach beibringen kann, also sowohl den Unternehmen als auch den Studenten, um zu sagen, es müsste anders laufen. Und ich glaube, bei der Nachhaltigkeit war meine größte Erkenntnis, die zwei Punkte Glaubwürdigkeit und Transparenz. Also ich bin ja weniger der ins Unternehmen reingeht und guckt, ob da irgendwelche Giftstoffe in der Fabrik benutzt werden, ob die Prozesse stimmen und der Einkauf irgendwas anders machen sollte. Da hatten wir damals im Team ein paar Leute für. Sondern ich bin ja immer der guckt, der an der Basis, wenn ein Unternehmen anfängt, nachhaltig sein zu wollen, was ja auch schon mal komisch ist, dass man das irgendwann so entscheiden muss und dass es nicht eh schon irgendwie so da ist, was das dann denn für bedeutet und wie man das so machen kann, dass die Leute einem das glauben. Also gerade so Unternehmen, die das vorher nie irgendwo draufstehen hatten und die plötzlich anfangen wollen, es überall drauf zu schreiben, muss ja erstmal eine Erklärung her, wieso irgendjemand diesem Unternehmen jetzt glauben sollte, das plötzlich ernst zu meinen mit diesem Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, da ist dann meine Relevanzmethode wirklich rausgekommen, at its best, weil man da beschreiben musste in so einem Brand Belief, heißt es da ganz am Anfang, was ist denn so intrinsisch innen drin in der Marke, dass alle VerbraucherInnen sagen am Ende, ja natürlich müssen die jetzt auf Nachhaltigkeit machen und natürlich glaube ich das denen so, ne? Das macht total Sinn, dass die das machen, weil, keine Ahnung, der Schwarzwald, der die Basis der Kühe ist, wo ihre Milch herkommt, deshalb müssen die ja plötzlich nachhaltig, sonst ist ja der Schwarzwald am Arsch und so. Das war der eine Punkt, also dieses Glaubwürdigkeitsthema war mir unheimlich wichtig, nach vorne zu pushen, und das andere ist dieses Transparenzthema. Dieses, ich nenne es im Buch häufig Leichen im Keller. Also jedes Unternehmen, dem ich begegnet sind, die kehren ja nur die Elemente nach vorne, die sie nach vorne kehren wollen. Ich habe ja mal selbst versucht, eine Nachhaltigkeitsberatung aufzumachen, hat leider nicht geklappt. Aber da war eine Kollegin mit an Bord, die Nora, die hat immer gesagt, es geht bei Nachhaltigkeit nicht darum, tue Gutes und rede drüber, sondern es gehe darum, rede über alles. So, und das ist eben die Transparenz. Ich kann mir nicht die 2 Punkte aussuchen, über die ich reden möchte, und die 10 anderen relevanten Punkte lasse ich im Keller, sondern ich muss über alles reden. Und was dann eine große Erkenntnis war, dass die meisten Unternehmen oft gar nicht wissentlich nicht über Themen reden, sondern die kennen die Leichen im Keller quasi gar nicht. Also dieses große Projekt, was wir hatten, das war ja so ein Käse und da waren irgendwie so Kräuter drin und da sind wir hingegangen, haben natürlich gesagt, als verantwortlich für dieses Produkt, wir würden gerne wissen, wo diese Kräuter herkommen. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen bei einem nachhaltigen Produkt. Konnte uns aber keiner sagen. Also es wusste einfach keiner. Und dann musste der Einkauf quasi beim Lieferanten nachfragen, wo kommen die Kräuter her? Und selbst der Lieferant wusste nicht, wo die herkommen, weil das irgendwie so ein Sammelkauf aus irgendwie, keine Ahnung, hat wahrscheinlich 70 Quellen, wissen wir nicht so. Und das wusste einfach keiner. Und das ist ja nur ein Beispiel von wahrscheinlich 50 Leichen, die da im Keller liegen, die erstmal rausgedickt werden müssen, damit ich dann überhaupt rausgehen kann und glaubwürdig sagen kann, mir ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich wichtig. Wir haben damals eine Webseite gemacht, wo wir die Leichen im Keller drauf präsentiert haben. Auf der Webseite stand, wir wissen nicht, wo diese fucking Kräuter herkommen. Wir sind aber dran, rauszufinden und dann neue Kräuter zu holen. So, und das ist das, was ich meine mit Glaubwürdigkeit und Transparenz. Und das ist mein Hebel bei dem Thema. Und da merkt man ja vielleicht auch, dass ich dafür brenne.
Ja, auf jeden Fall. Du sprichst ja über Teams und somit natürlich auch über Organisation. Wie ist denn dein Blick auf die Organisationsstruktur im Hinblick auf eine Nachhaltigkeitstransformation? Korreliert das? Hat das einen Einfluss? Also wie siehst du dort halt die Zusammenhänge?
Das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ich würde jetzt sagen, also ich hatte ja immer so diese Erkenntnisse, so oh, die Werbung muss relevant werden und oh, wir müssen nachhaltiger werden. Und dann diese Erkenntnis mit der Organisation kam so vor 3-4 Jahren, das würde ich heute als meine größte Erkenntnis bezeichnen, weil ich glaube, das ist so ein Metaproblem. Es ist nicht nur für Nachhaltigkeit relevant, sondern für alle anderen Transformationen, die wir auch gehen, weil ich festgestellt habe, das ist jetzt keine Rocket Science, aber das ist so, die meisten sehen das trotzdem nicht, obwohl es so vor den Augen ist, dass wenn man sich nicht richtig organisiert, man nichts schafft. Also ich kann nicht nachhaltiger werden, wenn ich nicht eine richtige Organisation dahinter setze. Ich kann nicht innovativer sein, wenn ich da meine Organisation nicht dahinter setze. Ich kann nicht, keine Ahnung, andere Firmen kaufen, mich verkleinern, mich vergrößern, neue Strategien, customer-centric werden, wenn ich nicht meine Organisation entsprechend anpasse. Also egal, was meine strategischen Unternehmensziele sind, muss die Organisation passen. So, das ist mir irgendwann mal wie Schuppen von den Augen gefallen und dann habe ich immer angefangen, bei allen inhaltlichen Projekten meinen Kunden auch Organisationsmodelle mit vorzuschlagen. Und das war auch beim Thema Nachhaltigkeit so. Ne? Ich kann einfach nicht nachhaltiger werden, wenn ich die Ziele nicht so runterbreche, dass bestimmte Rollen im Unternehmen diese Ziele auch umsetzen können, die dann, das heißt, ich brauche Leute, die müssen diese Rollen zugewiesen bekommen, die müssen Zeit dafür haben, diese Rollen auszufüllen, die müssen die Befugnisse haben, die diese Rolle brauchen, um auch was erreichen zu können in einer bestimmten Zeit. Und das ist eine Organisationsfrage. So, also das ist natürlich, die Nachhaltigkeitsziele stehen da am Anfang, aber die Umsetzung, also die Operationalisierung dieser Ziele, die funktioniert immer über Organisation. Und das ist meiner Meinung nach viel zu viel vernachlässigte Unternehmen. Ne? Also ich arbeite da rollenbasiert, das heißt, ich gucke mir die Ziele an und definiere die Rollen, die ein Unternehmen braucht, also nicht in Menschen gedacht oder in Jobs, sondern in, sagen wir mal, Aufgabenpaketen, ne, die, wo jedes Paket einen definierten Purpose hat, bestimmte Tasks, die erledigt werden müssen und Ziele, damit man bewerten kann, ob das richtig erreicht worden ist. Und diese Rollen kann man dann an Menschen verteilen. Da können verschiedene Menschen jeweils eine Reihe von Rollen bei sich versammeln, die das wollen und können. Es sind so zwei Voraussetzungen, die man haben sollte, um so eine Rolle anzunehmen. Man muss es wollen und muss es können. Auch das ist nicht immer selbstverständlich. Beides nicht. Viele Leute haben Rollen, die sie gar nicht wollen oder kriegen Rollen, die sie gar nicht können. Das ist auch Alltag. Und das ist beim Thema Nachhaltigkeit genauso wichtig wie bei allen anderen. Ne? Also diese Ziele runterzubrechen, die Rollen zu definieren, die Arbeit zu verteilen und dafür die Leute von anderen Aufgaben runterzunehmen, damit sie Zeit haben, sich eben darum zu kümmern. Also von daher glaube ich, yes, erstmal Organisation, sonst wird das alles nichts mit der Nachhaltigkeit.
Ja, ich meine, das Pudels Kern, finde ich, den man da ja auch so raushört, ist am Ende auch wirklich dann das Commitment der EntscheiderInnen, das dann eben auch ernst zu nehmen, ne? Weil all das, was du jetzt eben auch zuletzt auch ausformuliert hast, mit die Zeiten bekommen dafür anderes, aber auch vielleicht nicht machen zu müssen und auch zu gucken nach Stärken, Schwächen etc., das ist ja tatsächlich einfach auch ein Investment von einer Firma in die eigenen Mitarbeitenden und Strukturen.
Ja, und das wird vielen in dem Moment dann erst bewusst. So, also die sitzen dann da und sagen, wie, die braucht jetzt 20 Stunden die Woche, um sich damit auseinanderzusetzen, aber die ist doch schon 40 Stunden Produktmanagerin, so, das kann die das nicht einfach nebenbei machen? Und dann sagst du, nee, kann sie nicht nebenbei machen, weil wir gerade 3 Rollen definiert haben, die sie ausfüllen muss, die jeweils 20 Tasks haben, wie soll sie das denn nebenbei schaffen? Es geht nicht. Und das ist die Stunde der Wahrheit für ganz viele. Und deshalb, ich glaube, das ist der Grund, wieso viele das nicht aufschreiben, wieso diese Organisation nicht gemacht wird, weil man damit merken würde, was man den Leuten aufbürdet und was deshalb nicht klappen kann. So, also das ist ein ganz bewusstes Drumdrücken. Das ist wie ins Fitnessstudio gehen. Das will man irgendwie auch nicht, so, obwohl es irgendwie gut tut. Das heißt, man macht es einfach irgendwie oder irgendwie auch nicht. Das ist schlecht für mich als Berater, weil ich damit so ein Thema beackere, wo ganz viele Leute sich gar nicht mit auseinandersetzen wollen, weil das ganz böse wird. Aber es ist die Voraussetzung für den Erfolg.
Wie bist du eben dann auch dazu gekommen, dich mit dem Team-Decoder auseinanderzusetzen und das zu entwickeln?
Na, weil ich genau in der Situation war, also bleiben wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit, wo man die Nachhaltigkeitsziele definiert hat und das dann runterbrecht und dann sagt, okay, jetzt brauchen wir Leute, die sich um A kümmern, die sich um B kümmern, die sich um C kümmern, brauchen vielleicht auch irgendwie ein paar neue Tools, wo wir irgendwie Erkenntnisse sammeln oder wo wir Daten sammeln. Oder wir brauchen Schnittstellen in alle möglichen Bereiche. Also es ist ja jetzt bei dem CSRD-Reporting nicht anders so, ne, dass plötzlich irgendwie aus allen Bereichen Informationen irgendwie herkommen müssen. Das ist ja nur einer dieser Nachhaltigkeitsteile, der viele Organisationen braucht. Und dann habe ich als Berater immer da gesessen, musste diese Teams bauen oder designen und dann überlegen, wie dokumentiere ich das denn jetzt? Also wie schreibt man denn heute im Unternehmen ein Team auf? So, und da gibt's in den meisten Unternehmen einfach nur die PowerPoint, wo ein Organigramm gemalt wird und that's it. Und das war mir halt nicht tief und interaktiv und operationalisierbar genug, ne? Also ich wollte irgendwas haben, wo das Team permanent mitarbeiten kann, weil diese Rollen sich auch immer weiterentwickeln müssen. Also diese Thematik hat so zwei Probleme. Das eine ist, ich muss die Leute dazu kriegen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, die Zeit zu schaffen und es einmal aufzumalen. Also ein Nachhaltigkeitsteam-Organigramm zu malen, ist schon mal gar nicht so der schlechte Schritt. Aber man muss ja dann im Folgenden sich mit der Optimierung dieses Teams auseinandersetzen. Es ist ja nicht so, dass ich einmal ein Organigramm male und das rennt dann und nächste Woche sind die Ziele erreicht, sondern im Zweifelsfall kommt das Team ja nächste Woche zurück und sagt so, ey, ihr habt mir hier 3 Stunden die Woche gegeben für das Thema Daten von dem Einkauf irgendwie zu sammeln. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich brauche da 10 Stunden die Woche. Wir müssen das irgendwie rumschiften, so. Und da muss plötzlich Arbeit neu geschiftet werden. Oder man stellt fest, dass in der IT irgendwie jemand noch eine Schnittstelle programmieren muss und dann muss da noch irgendwie eine Ressource dazukommen oder man stellt fest, da ist jede Woche wird man irgendwas feststellen, was man anders machen könnte und jetzt versucht es mal in einem Organigramm irgendwie nachzuvollziehen, was da so passiert, so, und das geht einfach nicht. Das heißt, ich habe nach einer tieferen Lösung gesucht, die wirklich Strategie operationalisierbar macht, so dass ein Team auch damit arbeiten kann. Und so ist der Team-Decoder entstanden, der genau das sein will. Also es soll ein Tool sein, was sowohl die Führungskraft als auch die Teams benutzen, um Rollen zu definieren, weiterzuentwickeln, zuzuweisen, um zu jedem Zeitpunkt in so einem Team-Lifecycle die bestmögliche Teamstruktur am Start zu haben.
Ich meine, wenn du jetzt mal zurückschaust, die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, da ging das ja los, auch mit diesen ganzen Selbstorganisationsthemen. Also quasi halt, dass man halt eigentlich eher weggeht von der klassischen hierarchischen Struktur und die oder zumindest auch ergänzt, um andere Ansätze eben auch mit den entsprechenden Werkzeugen das abzubilden. Wie weit würdest du sagen, ist dort auch ein grundsätzliches Öffnen und so, sozusagen ja auch, also so ein bisschen Trennen zwischen eigentlich hierarchischer Verantwortung und die Entscheidung am Ort der Kompetenz und eben so ein paar Grundsätze der Selbstorganisation hilfreich beziehungsweise sogar notwendig?
Also ich persönlich bin da ein großer Fan von, aber ich arbeite in meinem Alltag viel für, also ähnlich wie ihr, viel für große Konzerne und da sehe ich das noch nicht so. Also das ist meistens noch sehr hierarchisch und da stelle ich bei der Rollendefinition sehr häufig fest, dass den Leuten ihre Titel auch wichtig sind. Also ich gehe da nicht rein mit dem Ziel, die Hierarchie abzuschaffen, sondern ich gehe da rein mit dem Ziel, die Arbeit besser zu organisieren. Und dann ist mir die Hierarchie erstmal egal. Also ich kann das ausblenden, indem ich mich komplett darauf fokussiere, diese Arbeit zu definieren und zu verteilen. Und dann kommt man immer an diese Stelle, wo bestimmte Teams oder Taskforces oder Gruppen oder Circles oder wie auch immer die dann da genannt werden, eine Führung brauchen. So, ne? Und das ist dann der Moment, wo sowas aufkommt. Also wo man sich überlegt, muss denn jetzt hier das Nachhaltigkeitsteam, braucht das einen Head of Marketing? So, ne? Also muss ich jetzt eine Person einstellen mit einem Head-Gehalt, die dann dieses Team führt? Oder kann es nicht selbstführend sein? Also selbstführend habe ich wenig umgesetzt, gibt es manchmal. Also es gibt mal so Führungsteams, wenn mal so 5, 6 Führungskräfte zusammenkommen in so einem Leitungskreis oder so, dass man da sagt, die sind selbstführend, weil das alles seniore Leute sind, wo man jetzt nicht, auch nicht einen rauspicken will. Aber jetzt im Beispiel Nachhaltigkeit, wenn ich da so ein neues Team aufbaue, dann ist es meistens schon wichtig, da auch eine Führungskraft einzusetzen, ob die dann Head of Marketing heißt oder ob das einfach der Kai ist, der dann da das Team führt, das überlasse ich dann dem Team, ne? Also ob denen dieser Titel wichtig ist oder nicht, das können die dann irgendwie selbst entscheiden. Wo ich das häufig sehe, ist, wenn so eine Art Matrix aufgebaut wird. Also wenn man auf der einen Seite so Fachteams hat, wo ganz klar ist, die Führungskraft ist diejenige, die vielleicht in der Disziplin führend ist und auch die Disziplin im Haus weiterentwickeln soll. Also wie so ein klassischer in der Agentur wäre das so ein Kreativdirektor, ne, der die ganzen Kreativen unten drunter hat, die ja auch noch was lernen müssen und getriezt werden müssen, damit die irgendwie besser werden und so. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber häufig, ich habe neulich mal zum Thema Customer Centricity so Zielgruppenteams gebaut. Also dann ist neben diesen ganzen Disziplinen und Skillteams so ein Universum entstanden von Zielgruppenteams, also eine Business-Zielgruppenteam, ein Privatkundenteam, ein Partnerschaftenteam und so. Und die waren alle selbst organisiert. Beziehungsweise da ist so ein rotierender, nicht disziplinarisch verantwortlicher Organisator gewählt worden, der dann die Meetings organisiert und so. Die hatten aber keine Führungskraft mehr. Und sowas funktioniert gut. Das ist dann oft auch ein Playground in so einer Firma, wo die Leute sich mal ausprobieren können, wie sich das denn anfühlt, weil da Leute aus verschiedenen Teams, aus verschiedenen Hierarchiestufen zusammenkommen und einfach das Beste erreichen sollen. Das funktioniert immer am besten, wenn man denen sehr konkrete Anweisungen mitgibt. Also wenn die genau wissen, was die in dem Zirkel erarbeiten sollen. Ne? In dem Fall war das so eine Ziele-Matrix, die ausfüllen mussten, eine Persona, die erarbeiten mussten, Projektideen, die entwickeln müssen. Und dann wissen die, was die zu tun haben, wenn die da zu SIP zusammensitzen. Und das geht dann auch ohne Chef.
Das heißt, du hast ja gerade schon angesprochen, also es ist wichtig, diese Klarheit zu haben, was wollen wir eigentlich erreichen so, also wann ist es eigentlich auch ein Erfolg oder wann vielleicht auch ein Misserfolg, also kann ja auch eben mal was nicht klappen. Hast du sonst irgendwie so grundlegende Learnings, wo du sagst, also da merke ich schon, wenn das und das auch weiter nicht klar ist oder wenn wir das nicht geregelt haben, dann wird es wirklich schwierig. Und wie nimmst du das dann auch wahr, jeweils wieder mit den EntscheiderInnen zu besprechen? Also ist da noch viel Aufklärungsarbeit nötig oder dass du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst?
Da ist noch viel Aufklärung. Also wir sind von dem Szenario, dem Ideal, also mein Idealszenario wäre ja, dass Teams lernen, Veränderungen nicht mehr als außergewöhnliche, alle 10 Jahre stattfindende Transformationsprogrammsmaßnahme wahrzunehmen, sondern lernen, sich im Alltag um Veränderungen genauso zu kümmern, wie sie sich um die Projekte kümmern. Also wir machen halt heute 99,9% Projektarbeit in den Teams. Und 0,1% kümmern wir uns vielleicht einmal im Jahr in einem Offsite darum, wie wir uns strategisch weiterentwickeln sollen. Und ich glaube, das muss sich verändern. Also alle Teams müssen lernen, Veränderungen permanent umzusetzen. So. Und da sind wir aber ganz am Anfang. Also ich hab die Vision von den Führungskräften, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass es die gibt, als Teamarchitekten ihrer Teams, ne, die die Übersicht haben, in wo muss dieses Team hinentwickelt werden, welche Skills müssen wir mit aufnehmen, welche Rollen brauchen wir zukünftig, wird das Team größer, wird es kleiner, was ist der Purpose und so weiter. Und da sind die Führungskräfte heute noch gar nicht. Also dieses Selbstverständnis, auch dafür verantwortlich zu sein, neben der Tatsache für die Performance des Teams verantwortlich zu sein, ist noch nicht stark genug. Das heißt, ich glaube, das wäre der erste Schritt, die Führungskräfte zu enablen und wahrscheinlich weiterzubilden in diesem Hinblick, auch sich als Teamarchitekt zu verstehen für das Team. Weil erst wenn die das konsequent umsetzen können im Team, können die Teams sich auch dran gewöhnen. Was ich häufig festgestellt habe, ist, dass die Führungskräfte sich kurzfristig im Rahmen eines Change-Prozesses dafür interessieren und dann zum Beispiel auch Plattformen wie Team Decoder benutzen, aber dann in dem täglichen Doing, also dieses, wir müssen uns einmal im Monat spätestens hinsetzen und gucken, wie wir uns eigentlich verändern müssen, davor wieder blocken, also das dann nicht enablen im Team, weil das wieder unliebsam ist. Also man hätte das gerne, dass es möglich ist, alle 10 Jahre ein Organigramm zu malen und bleibt das so. Und deshalb hängt man da noch so dran. Man will sich da gar nicht permanent drum kümmern, weil das noch nicht verstanden ist, dass das Teil des Jobs ist. So. Also ich glaube, man muss einfach irgendwie ein bisschen Gehirnmasse aufheben, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass das immer so ist. Man muss sich genauso jeden Tag fragen, habe ich hier die richtigen Leute, ist die Arbeit richtig verteilt, sind die Prozente irgendwie richtig, müssen da Leute reinkommen, muss ich irgendwas outsourcen, irgendwas einsourcen, haben meine Prioritäten sich verändert, sollte irgendein Thema vielleicht liegen bleiben dafür, dass sich die Leute jetzt um ein anderes Thema kümmern. Das sind doch Themen, wo ich nicht alle 10 Jahre mich drum kümmern muss, das steht doch permanent. Guck dir mal die Automobilbranche an, was da gerade passiert. Die müssen doch jeden Tag alles verändern. Wie will ich das denn managen, wenn ich nicht das Bewusstsein habe, nicht morgens da nur reinzugehen und sagen, die Software vom VW Golf muss angepasst werden, sondern auch zu überlegen, wie mein Team hier konkret sich jetzt bis morgen verändern muss und die Leute dann auf der Reise mitzunehmen, ne?
Ja, das stimmt total. Also da denke ich auch tatsächlich gerade ein bisschen an uns, Dias. Also ich glaube, wir sind schon eine sehr agile aufgesetzte Organisation. Ich glaube, wir können gut mit Schnelligkeit und Geschwindigkeit und Veränderung auch umgehen. Aber also seitdem ich hier arbeite, das ist auch schon das 8. Jahr, glaube ich, ist der Versuch, unsere Organisation abzubilden da. Ne? Also eine Art Organigramm. Und ich sag mal so, da gab es schon mehrere Versuche. Und langsam merke ich jetzt, wo ich dir zuhöre, vielleicht muss das ja auch, also vielleicht braucht es das dann vielleicht auch einfach nicht, ne?
Es muss nicht mehr, nee, Organigramm, ich habe keine Ahnung, ich finde das, also natürlich ist es irgendwie immer der Anfang der Geschichte, weil man gerne mal so Kästchen hat, um zu gucken, wie sieht denn das ja aus der Vogelperspektive irgendwie aus. Aber auf der anderen Seite, wenn man es betrachtet, in dem Moment, wo ich anfange, ein Organigramm zu malen, zementiere ich Silos und Hierarchie, weil was anderes ist es nicht. Also wenn ich keine Silos will und keine Hierarchien will, dann brauche ich auch keine Kästchen in verschiedenen Spalten auf verschiedenen Ebenen. Das ist dann einfach nicht mehr das richtige System, das darzustellen, was man darstellen will. Das funktioniert einfach nicht.
Da habe ich jetzt noch einen weiteren Aspekt, wenn ich dich mal als Experten da habe. Wir
dürfen jetzt ja gerade so einen Workshop machen.
Ja, können wir auch nochmal machen. Wir driften ja gerade so ein bisschen ab. Was ich jetzt so festgestellt habe in diesem ganzen Thema, wo ich mich jetzt mit Selbstorganisation beschäftige, keine Ahnung, und das auf unterschiedlichen Ebenen versuche immer wieder zu etablieren, merke ich, dass halt irgendwie ein Thema auch mitgedacht werden muss, und zwar sind das die Rollen und Verantwortlichkeiten und eben diese Klarheit auch für die Mitarbeitenden. Und vor allen Dingen auch im Außen, ja. Die kommen jetzt nach Hause, jetzt steht der Weihnachten wieder vor der Tür. Ihre ganzen Kumpels sind jetzt halt vom Senior zum Super Senior halt irgendwie befördert worden. Oder der nächste zum Super-Duper-Senior sogar. Und dann kommen die halt nach Hause und sind halt, haben halt dann einfach eine Rolle, die halt ganz viel Verantwortung, wahrscheinlich mehr Verantwortung als viele der anderen, beinhaltet. Aber man kann natürlich der Oma schlecht erzählen. Man sitzt so ein bisschen schmallippig dann unterm Weihnachtsbaum. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das halt denn irgendwie hin? Ja, weil das ist ja sozusagen eben auch ein Darstellungsthema. Ja, also und das ist, und ich will das ja auch in der Kneipe erzählen und bin ja Head of Incoming, Outgoing, Fipapo. Und das ist sozusagen, ne, wir haben dem schon immer versucht, okay, dann kannst du dir deinen Titel quasi ein Stück weit selber halt irgendwie definieren. Aber das ist noch so ein Thema, wo ich denke, das ist ja auch so ein Competition-Thema, ja, weil dann habe ich jetzt mal wieder was geschafft und dann komme ich jetzt mal wieder dahin und so. Aber das ist noch ein, also das ist so ein Thema, was ich sehe.
Das habe ich auch ganz viel gesehen. Also ich glaube, in 3/4 der Projekte ist die erste Frage von den Teams, also wenn man mal nicht mehr mit den Führungskräften redet, sondern mit den Leuten selbst in Workshops, was steht denn jetzt auf meiner Visitenkarte oder meinem E-Mail-Abbinder? Es ist immer die erste Frage, ja. Aber das ist ein Indikator dafür, was den Leuten irgendwie auch wichtig ist, ne? Also das darf ich in dem Moment dann nicht wegnehmen. Also dann sind in dem Moment die Titel erstmal zementiert und man überlegt sich am Ende des Prozesses, ob der Titel sich irgendwie anpassen muss. Und meistens ist es ja so, wenn ich 3 oder 4 Rollen zugewiesen bekomme, ist dann eine Rolle mit 70% zugewiesen. Also das ist dann ganz klar meine Hauptrolle, in der ich auch die meiste Zeit meiner Arbeit verbringe, und das andere sind Zusatzaufgaben. Dann könnte man den Titel nach der Hauptrolle ausmachen. Und das andere Extrem ist, also ich habe mich ja viel mit Holokratie auseinandergesetzt, nicht weil das meine bevorzugte Arbeitsorganisation ist. Ich bin ja regelmäßig ausgeflippt in diesen Formaten, weil ich nie das sagen durfte, was ich wollte, in den Momenten, wo ich es gerne gesagt hätte. Aber die Leute, also wenn die mit Glassfrog arbeiten zum Beispiel, was ja deren Software ist, dann hast du in deinem E-Mail-Abbinder einfach einen Link, See My Roles, und dann klicke ich da drauf und dann sieht der Empfänger meine 80 Rollen im Zweifelsfall, die ich im Unternehmen in den verschiedenen Bereichen habe. Und das fand ich immer auch sehr impressive. Also da steht dann zwar nicht dieser Head of Over Under bla bla bla, sondern wenn ich sehe, oh wow, guck mal, der ist für die 10 Themen im Unternehmen verantwortlich und macht dies und das, das ist ja schon spannend. So, also die Transparenz fand ich irgendwie auch gut. Und das habe ich auch wieder gelernt, wenn man zum Beispiel, das Beispiel, was ich vorhin hatte mit diesen Zielgruppenteams in dieser Customer Centricity Case Study, wenn man Leuten eine Verantwortung gibt zur Entwicklung des Potenzials für eine B2B-Zielgruppe, dann ist das auch geil. Dann können die rausgehen und sagen, ey, ich bin jetzt beauftragt worden, ich bin jetzt hier Teil des Teams, die eine neue Strategie, neue Produkte für die Business-Zielgruppe entwickeln oder so. Ne? Und dann ist manchmal der Head of so und so gar nicht so wichtig. Oder man nennt es dann Coach oder Advocate oder irgendwas, oder dass es sich wieder wichtig anhört. Also das ist in kleineren Teams, so Agenturen, Startups nicht so der Fall, aber in den Konzernen, in größeren Teams ist das immer der Fall. Und dann will ich den Leuten ihre Titel aber auch nicht wegnehmen.
Ja, absolut. Bevor wir gleich schon abbinden müssen, würde mich doch trotzdem nochmal interessieren, Kai, was steht so an? Was passiert dieses Jahr noch? Vielleicht hast du auch schon, kannst du schon ins neue Jahr reinschauen? Was kannst du hier teilen?
Dieses Jahr passiert nicht mehr viel. Das ist so witzig. Ich habe ja, also ich werde so Opfer meiner eigenen Theorie. Ich habe in der Keynote gehabt, die ist, wir haben unser größtes Problem, dass wir keine Zeit haben, unsere größten Probleme zu lösen. So, also wir haben eine Menge Probleme auf dem Tisch, aber irgendwie keine 5 Sekunden Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich bin ja einer, der zu den Leuten hingeht und sagt, komm, wir nehmen uns jetzt mal Zeit, um uns um die Probleme zu kümmern. Und da ist gerade am Jahresende so eine Zeit, wo das gerade keiner machen will. Das heißt, ich freue mich jetzt auf ein, sehr entspanntes Jahresende, was ja auch mal gut ist. Bleibe ich noch ein bisschen hier draußen im Wald und räche Laub. Und im neuen Jahr geht's mit neuer Kraft los. Also wir haben für Team Decoder eine ganze Menge vor. Da sind viele neue Features am Start. Wir sind ja mitten in der Wachstumsphase. Also wir sind da auf der Suche nach Testern und Kunden und Partnern und Co-Foundern und Investoren. Das ist ja wirklich ein Baby ganz am Anfang seiner Reise. Und da wird sich nächstes Jahr zeigen, ob das wuppt oder nicht. So, jetzt Flop oder Top 2025, würde ich sagen. Da werde ich erstmal meine ganze Energie reinstecken. Ich habe einen spannenden Case aus der Automobilbranche zum Thema Downsizing. Leider, also nicht am Downsizing sich zu beteiligen, um schlechtes Karma anzusammeln, sondern ich würde gerne versuchen, mit den verbleibenden Leuten gutes Karma zu sammeln, um die Arbeit so zu organisieren, dass die ohne Burnout aus der Geschichte rauskommen. Das wäre ein guter Case, auf den ich mich freue. Da ist auch im Januar, Februar was geplant. Ja, that's my life.
Sehr spannend.
Dazwischen kommt noch Weihnachten.
Ja, auch das noch.
Von Frankreich.
Ja, sehr schön. Ja, wenn man nochmal zurückdreht in dieses Nachhaltigkeitsthema und natürlich eben auch, dass das eben natürlich entsprechend auch organisiert werden muss. Und ich fand eben ganz spannend, eben auch nochmal deine Erkenntnis, dass eben häufig, und das ist eben gerade bei diesen On-Top-Themen, das haben wir ja auch schon wahrgenommen, ne? Also Ziele sind gut definiert, Maßnahmen sind schnell hinterlegt, aber dann sind das natürlich, gehen die Leute natürlich auch sehr motiviert rein und irgendwann mussten natürlich entsprechend Projekte aufgesetzt werden und auch Zeiten geplant und entsprechende Zeiträume freigestellt werden und dann kommt ja immer der Moment, wie man so schön sagt, wo der Elefant das Wasser lässt. Und dann entscheidet sich halt quasi, wie ernst es dann halt wie auch tatsächlich um diese Sachen ist. Was würdest du denn den Unternehmen nochmal mitgeben? Also was hast du noch einen Appell? Ja, sollen die noch irgendwas mitnehmen? Auch die Hörer, Hörerinnen, was würdest du raten?
Also der größte Appell ist dieses Thema, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dieses Thema des Constant Change, ne? Also sich darauf vorzubereiten, dass egal was man aufbaut, sich immer weiter zu entwickeln. Also die alle Transformationen, die jetzt in Reihe auf uns zukommen, sich davon nicht schocken zu lassen, sondern das System zu etablieren, was es dem Unternehmen und den Teams schafft, es einfach zu managen. Und was das Thema Nachhaltigkeit angeht, da ist ja meine Passion so bei dem Thema Glaubwürdigkeit und Transparenz. Und das sind auch innerhalb der Nachhaltigkeit, glaube ich, so ein bisschen die Soft Facts, also die, um die man sich vielleicht als letztes oder wenig kümmert oder die als erstes, als On-Top-Themen begriffen werden, ne? Und da wäre mein Appell, das eben nicht zu tun, sondern auch so ein Thema wie Transparenz runterzubrechen und sich zu fragen, wie stelle ich die einfach konkret her, wie wird die kommuniziert, wer kümmert sich dabei um was, also auch solche Ziele in Rollen runterzubrechen und Leute zu beauftragen, sich darum zu kümmern und nicht nur in die Gruppe zu schreien, die Transparenz ist uns sehr wichtig und dann zu hoffen, dass das irgendwie alleine seinen Weg findet und am Ende dann irgendwie alle Leute sagen, ach, das ist eine transparente Marke, sondern das muss bewusst hergestellt werden. Also diese Bewusstheit dafür, alle Teile der Nachhaltigkeitsstrategie bewusst umsetzen zu können und dann auch auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, klar, also ich habe das noch nie erlebt, dass so ein Ziel formuliert wird und dann wird das eins zu eins durchgesetzt, sondern da wird ja jeden Monat die Ziele verändert, weil das Board wieder tagt und dann irgendwas nicht so klappt, wie man es vorgestellt hat, und dann wird der Plan wieder umgeschmissen oder man hat gute Fortschritte erzielt und stellt dann irgendwie vor, jetzt können wir irgendwie noch ein anderes Produkt mit reinnehmen oder man hat Rückschritte, es hat nicht so geklappt, wie man sich vorgestellt hat und dann werden die Ziele wieder umgeschmissen oder Politik verändert sich und plötzlich muss man CSRD-Reporting irgendwie erstellen und sonst irgendwas oder dann kommt ein Shitstorm, weil man auf Instagram irgendwas Blödes gepostet hat. Also diese Resilienz, die in den Teams so wichtig ist, die ist, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit total wichtig, weil da jeden Tag Sachen passieren, die das alles umschmeißen, wenn das Team nicht standhaft genug aufgestellt ist. Das wäre so die Vermischung von meinen beiden Themen als Appell, am Ende auch die Nachhaltigkeit resilient aufzustellen.
Kai, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich bin mir recht sicher, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und noch hören, wie es jeweils so weitergeht mit den Themen.
Ja, vielen Dank, Kai.
Sehr gerne. Dann bedanke mich für die Einladung. Bis bald.
Ja, Maike, jetzt hatten wir Kai Platschke zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Ja, ich fand es einen ultra spannenden Austausch, muss ich zugeben. Und mir ist es gegen Ende immer auch ein bisschen schwerer gefallen, da nicht direkt das für uns zu denken. Weißt du, wie ich meine? So, weil ich glaube, das ist ja wirklich eine universelle Herausforderung tatsächlich für Unternehmen ab einer gewissen Größe. Ob wir es KMU oder dann konzernig dieses... Wie machen wir Teamzusammenstellungen, Rollen, Verantwortlichkeiten, dass hier eben diese Klarheit besteht, jede weiß, was es zu tun gibt, dass auch gebackupt wird von dann wieder Führungskräften und so weiter und so fort. Also ich finde es einfach total spannend, weil man daran ja irgendwie sieht, dieses System, dieser Organismus, Organisation, der nun mal aus Menschen besteht sozusagen, das sind, glaube ich, einfach universelle Herausforderungen und ich liebe es, da irgendwie einzutauchen und mich damit zu beschäftigen und Kai hat da einfach auch irgendwie ja eine coole Art, man merkt, er hat da schon viel gesehen und gemacht und irgendwie eine spannende Sicht auf die Dinge, deswegen, ich hätte da wirklich jetzt noch 3 Stunden weitermachen können. Ob wir für uns zu einem Ergebnis gekommen wären, weiß ich nicht. Aber es ist halt super spannend und vielleicht ist das auch schon wieder ein bisschen hier das Dilemma, in dem man oft ist, dass man sich so gerne damit auseinandersetzt, beschäftigt, die Pros und Cons ja irgendwie auch weiß und sieht. Aber dieser Schritt in die konsequente Änderung, Umsetzung, Ausprobieren, weil es ja immer auch mit Change verbunden ist. Und wir wissen, Change bedeutet ja eben auch dann einen Fokus aufs Innere, auf uns in der Firma. Change bedeutet dadurch eben auch, dass kurz oft der Purpose verloren geht. Und deswegen auch, man muss das halt einfach mitbedenken, strategisch sozusagen. Wie sehr geht man rein ins System? Wie sehr verändert man Dinge? Und ja, jetzt habe ich ganz viel geredet, wahrscheinlich ohne Punkt und Sinn und so weiter. Aber wie fandst du es denn?
Ja, man merkt, dass es in dir arbeitet. Ja. Das ist bei mir auch so. Ich habe eben auch noch mal einen Aspekt gehabt, wenn man sich so mit Change auseinandersetzt und dieses Nachhaltigkeitsthema ist ja nun auch ein großer Change, dann ist es ja so, dass in diesen klassischen Change-Modellen nach Kotter und so weiter ja immer ein Change passiert. So, und der durchläuft unterschiedliche Phasen. Mhm. Und irgendwann braucht's wieder die Stabilität. Ich kenne noch ganz viel hier diese Narrative auch innerhalb unserer Firma, wo es immer darum ging, irgendwann muss es ja auch wieder stabil sein. Mhm. Ja. Und wenn man das jetzt einfach mal sagt, okay, das ist es nicht mehr. Ja, also das bedeutet, es verändert sich immer weiter und darauf reagiert, dann muss man ja einerseits halt diese alten Glaubenssätze und Narrative mal wegschmeißen, sozusagen, weil das ist nicht mehr so, ja, und ich meine, wenn wir nach außen gucken, dann kann das auch gar nicht mehr so sein, also das wird sich, ja, also ich halte es mal für unwahrscheinlich, dass es halt dann irgendwann wieder langsamer wird, also die Veränderung war nie so langsam wie heute. Genau, und das bedeutet natürlich eben auch eine Organisation nach innen, um dem eben gerecht werden zu können. Und insofern, das darf man halt dann eben auch nicht außer Acht lassen. Und gleichzeitig bedeutet es ja aber auch eben diese Klarheit und Transparenz, den Menschen ja irgendwie das auch da reinen Wein einzuschenken, ja.
und gleichzeitig eben auch zu verstehen, dass man sich anders wünscht. Das habe ich ja selber auch, ja, wo ich halt auch selber denke, ey, so ein Mist, ja, also jetzt könnte es auch mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Mhm. Wir haben doch bald Weihnachten außen. Das ist halt dann eben, es ist halt eben alles gleichzeitig. Und dann ist man wieder beim Thema Resilienz. Also trotzdem natürlich das so zu organisieren, dass man sich nicht aufreibt und aneinander abarbeitet, sondern eben das auch im Hinterkopf hat.
Ja, ja. Ja, da denke ich jetzt gerade wieder nochmal daran, also wir sind ja um die 85, 90 MitarbeiterInnen aktuell und wir waren ja jetzt wieder mit allen zusammen sozusagen einen Tag in einem Mini-Teaming, also da nehmen wir uns dann einen ganzen Tag und mit einer Nacht, am nächsten Tag geht's zurück. Da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig das eben dann auch ist, ne? Also wirklich diese Gleichzeitigkeit auch im Raum zu schaffen sozusagen, dass man mal wieder beisammen ist, dass man mal wieder sich auf ein paar fokussierte Themen natürlich auch miteinander arbeiten kann, aber eben auch diese Räume abseits davon hat und um genau das wieder zu stärken, auch die Gemeinsamkeit. Also mir hat es total gut getan, habe ich wieder gemerkt und man schwingt sich irgendwie wieder so ein miteinander und merkt, dass vielleicht manche Sachen gar nicht so, also leichter sich hochkochen, und wenn man eben nicht in einem Raum ist, wenn wir alle so nebenher in unserem Daily Business irgendwie sind und da tut es gut, mal zwischendurch müssen sich diese Phasen mit einzuplanen.
Ja, ja. Zumal man ja auch immer noch mit dieser Remote-Kultur, das ja aus meiner Sicht auch nicht. Da können wir auch nochmal zu sprechen mit irgendwem. Maike.
Unbedingt. So, die ist jetzt aber, ist gleich Mittag, glaube ich. Ja, und ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, bis dann. Ich auch. Bis dann.